Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext für heute steht im ersten Brief, den Petrus geschrieben hat an verschiedene Gemeinden, sozusagen ein Rundbrief. Und es sind die Verse aus dem Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Ich lese. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das ist wieder so ein typischer Satz aus einem Brief, da ist ganz viel komprimiert. Da steckt ganz viel drin, den müssen wir ein bisschen auseinanderschrauben. Und ich möchte drei Themen rausnehmen. Es geht einmal um Wiedergeburt, was ist das? Es geht um eine lebendige Hoffnung, was verbirgt sich dahinter und was versteht man unter Anfechtung? Wozu sollen Anfechtungen gut sein? Zunächst fange ich mit Punkt 2 an, mit einer lebendigen Hoffnung. Ihr habt eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir bräuchten nicht überhaupt den Gedanken uns um den Gedanken zu bemühen, wir werden irgendwann mal auferstehen und bei Gott sein, wenn Jesus nicht zuerst auferstanden wäre. Weil er auferstanden ist, davon hängt alles andere ab. Er ist der Erste und wenn er nicht auferstanden wäre, bräuchten wir das überhaupt gar nicht glauben. Und es ist eine lebendige Hoffnung. Was ist eine lebendige Hoffnung? Wir kennen, ich habe eine Hoffnung, ich hoffe auf irgendwas, dass ich noch, was weiß ich, mein Klassenziel erreiche, dass ich meine Arbeit schaffe. Ich hoffe dies und jenes. Was ist eine lebendige Hoffnung? Hängt es damit zusammen, dass Jesus lebendig ist und dass er unsere Hoffnung ist? Deswegen haben wir eine lebendige Hoffnung. Ich möchte es mal demonstrieren. Und zwar, drei Jungs treffen sich mit dem Fahrrad und erzählen so, na, was hast du mit deinem Fahrrad denn gemacht? Boah, hast du da irgendwie jetzt schon eine tolle neue Gabel ran gemacht, so eine, wie nennt man das hier, wenn man einen Berg runterfährt? Downhill, genau, da hat man diese stabileren Gabeln, wie beim Motorrad, die kann dann was ab. Und der andere sagt, ja, und genau, ich habe da mein schwer erarbeitetes Taschengeld oder vom Autowaschen meines Vaters Geld bekommen und habe das investiert in irgendwas anderes, tollen Lenker, tolle Sattelstütze oder irgendwas. Du kommst da hin und sagst, und gucken dein Fahrrad an, was hast du denn so gemacht? Nichts Besonderes. Aber ist auch nicht ganz so wichtig. Ich habe was geschenkt gekriegt. Von meinem Papa. Da steht jetzt VW drauf. Das müsst ihr euch mal wegdenken. Da steht jetzt mal Ferrari drauf. Die Jungs sind 6 oder 7. Die sind noch weit entfernt von Auto fahren zu können, zu dürfen. Und dann fangen die anderen, was ist das denn? Das ist ein Ferrari-Schlüssel. Mein Papa hat mir ein Ferrari geschenkt. Und deswegen ist das Fahrrad nicht mehr ganz so spannend für mich. Ja, wo ist der denn? Ja, den darf ich noch nicht sehen, der steht in der Garage und ich darf ihn auch noch nicht fahren. Und ich bin ja noch zu klein, ich habe noch nicht mal Führerschein. Wir sind 6, du bist 7. Stimmt das? Das ist doch nur ein Schlüssel. Okay, steht Ferrari drauf. Aber es ist nur ein Schlüssel. Mit Schlüssel kannst du nicht fahren. Für Schlüssel brauchst du keinen Führerschein, du brauchst Führerschein fürs Auto. Hängt da ein Auto dran oder nicht? Kann man das glauben? Was sollte dein Papa dir einen Ferrari schenken? Der fährt doch selbst nur einen Golf. Das ist doch völlig unwahrscheinlich. Gibt's doch gar nicht. Also macht doch keiner. Also hast du den gefunden, auf dem Flohmarkt gekauft oder so, von irgendeiner Schrottkarre, aber hast du den Schlüssel geholt? Nein, da ist einer. Ehrlich, in der Garage. Kann zwar nicht reingehen, aber wenn ich vor dem Tor stehe und auf Öffnen drücke, dann höre ich klack, klack. Das geht. Das sind Autotüren. Ich habe das mal bei YouTube nachgehört und so weiter, wie die Autotüren sich vom Ferrari anhören, wenn ich da raufdrücke. Es macht genauso klack, klack, ehrlich. Das ist ein Ferrari, der da steht. Und ich habe den Schlüssel. Und wenn ich 18 bin, dann fahre ich Ferrari. Das ist jetzt schon meiner. Die anderen sind skeptisch. Das ist lebendige Hoffnung. Das ist lebendige Hoffnung. Da ist etwas, das kannst du noch nicht richtig kapieren. Da hast du noch keinen Führerschein, was du siehst. Nein, es geht um den Himmel. Den können wir noch nicht verstehen. Den können wir noch nicht so auskosten oder wie ein Sechsjähriger nicht mehr Ferrari fahren kann. Aber er ist da. Und der Sechsjährige hat das schon mal im Quartett gesehen, wie der aussieht. Und wie viel PS der hat. Und toll und alles Mögliche. Und freut sich darauf. Er wird beschrieben, aber er hat noch nie drin gesessen. Aber er weiß so einiges. Aber er hat den Schlüssel und deswegen ist das sein Ferrari. Den kann ihm keiner wegnehmen. Das ist lebendige Hoffnung. Und Gott möchte uns so einen Schlüssel des Glaubens in die Hand geben und sagen, das ist eine lebendige Hoffnung. Auf ein Erbe, unverwelkt. Also der Ferrari, gut, wenn er jetzt nochmal 12 Jahre wartet, dann hat er vielleicht schon Rost angesetzt. Also zumindest an den Bremsscheiben. Die muss erstmal freibremsen. Aber Jesus sagt, hier geht es um ein unverwelkliches Erbe. Das rostet nicht. Das bleibt da. Solange du hier auf der Erde bist, kannst du dir Bilder davon machen. Und du kannst es dir ausschmücken, du kannst darüber hören und du kannst dich freuen. Aber das wird mal da sein und das wird dein sein. Und du hast den Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist dein Glaube. Und dieser Glaube ist konkret. Denn es heißt hier, das ist ganz interessant, die ihr, also zu einem unvergänglichen und unverfleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, der Ferrari. In Gottes Gegenwart zu sein, ist übrigens viel spannender, als einen Ferrari zu fahren. Es ist viel, 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 viel mehr. Aber dazu später. Die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Moment. Ich glaube doch. Was macht jetzt Gottes Macht da? Es ist eigenartig zusammengeschraubt. Die ihr aus Gottes Macht, also durch seine Macht und Kraft, durch den Glauben. Ja, wodurch jetzt nun? Macht Gott das oder mein Glaube? Es kommt zusammen. Und jeder, der sagt, ich glaube an Gott, würde in Klammern immer gleich formulieren, es ist Gottes Geschenk. Was kann ich denn schon glauben? Habe ich die Fähigkeit, an etwas zu glauben, das ich nicht greifen und nicht sehen kann? Es ist doch ein Geschenk, das Gott mir gibt, dass ich weiß, er ist da. Er liebt mich. Und ich darf das irgendwie spüren. Ich kann es nicht genau begreifen, aber das ist konkret, wie so ein Schlüssel. Und daran halte ich mich fest. Da ist schon sowas, was ich habe. Es ist noch nicht alles, es ist nur der Schlüssel. Der Ferrari, der kommt später. Aber den habe ich fast eigentlich schon ist er hier. Auch wenn ich nur einen Schlüssel habe. Aber diese Freude, diese Vorstellung ist einfach da und ganz nah. Durch Gottes Macht, durch den Glauben. Und bei vielen fängt der Glaube ja genau damit an, Herr, ich kann nichts machen, wo bist du? Herr, wenn es dich gibt, dann mach was. Ich kann nichts machen. Ich stehe nackt und bloß vor dir und muss bekennen, ich kann es nicht. Aber dann kommt Gott, wenn du an dieser Stelle stehst. Wenn du alles abgeben kannst, dein Stolz, dein Hochmut, dein ich schaffe das schon irgendwie, ich bin ein guter Mensch, ein guter Christ, ich kann das, und bist du noch nicht an dem Punkt, wo Gott dir diesen Schlüssel in die Hand gibt. Denn dieser Schlüssel kommt von Gott. Und dein Glaube ist, ja, ich halte ihn fest. Nicht weggehen. Oh, ist noch kein Auto dran. Glaube ich nicht. Festhalten. Der Schlüssel kommt von Gott. Und du hältst ihn fest. Denn dann kommt irgendwann der Ferrari, dann kommt der Himmel. So kann man sich das vorstellen. Deswegen ist es immer Gottes Macht und Kraft, warum ich überhaupt glauben kann. Aber du darfst dich entscheiden. Ja, ich möchte diesen Glauben. Ich will glauben. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber Herr, du kannst das machen. Schenk mir diesen Glauben. So etwas in der Hand, das ich jetzt schon erfahren kann. Ein Schlüssel. Und jetzt, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert werden wird. Gold hat, oder überhaupt allgemein beim Metall ist das so, dass es oft Verunreinigungen hat. Das wird nochmal durchgeglüht, nochmal geschmolzen. Und die Schlacke, das, was da nicht reingehört, das, was das Gold, was Metall verunreinigt, das treibt nach oben und dann kann man das abschöpfen. Und hinterher ist das Gold viel, viel reiner und kostbarer. Und Petrus sagt dir, dein Glaube, dein Festhalten an dem, was Gott dir gegeben hat, trotz Anfechtung, also dieser Prozess, du glaubst, dass, ja, der Ferrari, der Himmel, und andere kommen, ey, das ist doch alles gar nicht wahr, und pff, dein Papa, das war nur ein Gag, und das sind Anfechtungen, die ziehen an dir, die wollen, dass du wieder dran zweifelst. Wenn du das überstehst und sagst, nein, ich halte dran fest. Denn ist das, was du da gerade machst, für Gott viel, viel kostbarer als irgendein Gold. Wir denken manchmal, boah, mein Glaube hat Kranke geheilt, mein Glaube hat Berge versetzt, mein Glaube hat alles Mögliche gemacht. Was für ein toller Glaube. Und Gott sagt, wenn du einfach festhältst an dem, was ich dir gegeben habe, gegen Anfechtung, gegen Zweifel, obwohl es dir gerade schlecht geht, obwohl du eigentlich so ein bisschen mit Zweifeln zu tun hast und so, und das ist nichts Großes nach draußen, aber du sagst, Herr, ich halte fest trotzdem, trotz allem, dann sieht Gott das. Das ist unglaublich viel wert in seinen Augen. Ja, fast mehr wert als einer, der durch Glauben Berge verschiebt. Ja, das ist manchmal auch ein Berge verschieben, Berge des Zweifels. Und Gott sieht das und sieht, du hast der Anfechtung widerstanden, du glaubst trotzdem, auch wenn alle anderen gesagt haben, ist doch Quatsch. Du hältst dran fest. Du hältst an mir fest, an dem, was ich dir gegeben habe. Das ist unglaublich kostbar in seinen Augen. Und jetzt kommen wir zur Wiedergeburt. Das ist ja nicht dieses karmamäßige indische, ich komme immer wieder auf die Erde und habe noch einen Versuch, kann versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Am Ende ist die Lebensbilanz und dann kommst du in eine höhere Daseinsstufe oder in eine niedrigere, wenn du dich schlecht entwickelt hast. Das ist überhaupt nicht damit gemeint, sondern Wiedergeburt heißt hier, jetzt und heute. Ein Mensch kommt in seiner Lebenszeit neu zur Welt. Wie geht das? Das hat schon Nikodemus Jesus gefragt. Wie soll der Mensch von neuem geboren werden? Das ist eine Sache des Heiligen Geistes. Aber was passiert da in einem Menschen? Da wird etwas neu. Robert hat sich am Anfang gefragt, fühle ich mich wie ein Neugeborenes? Wie fühlt sich ein Neugeborenes? Ich kann mich nicht daran erinnern. Da ist was neu. Das Interessante ist, ein Neugeborenes, da gibt es ja dieses Binding oder so, dass man ein Kind dann gleich der Mutter gibt und möglichst diesen Kontakt gleich herstellt, dass da ganz viel passiert. Das Kind spürt den Herzschlag der Mutter, den Geruch der Mutter und da entsteht auf etwas so, also für Computerfreaks, da gleichen sich ganz viele Daten ab. Die wissen voneinander. Und die merken auch den Unterschied, wenn es jemand anders ist. Und das ist auf menschlicher Ebene. Da entsteht Beziehung. Das Kind weiß, das ist meine Mutter. Da habe ich eine ganz natürliche Beziehung zu und da zieht es mich hin. Wiedergeburt heißt, ich weiß auf einmal, wer mein Vater im Himmel ist. Wenn ich von Gottes Liebe spreche, dann ist das nicht ein Wort mit 5 Buchstaben, was für alles Mögliche gebraucht wird, sondern dann verbinde ich damit Erfahrung. Denn letztendlich, das, was uns verändert im Leben, ist immer nur Liebe. Wir kennen das. Hey, kannst nicht mal den Müll raustragen, kannst nicht mal dies machen, das machen, das kannst du immer schon. Wir haben uns das aufgeteilt, jetzt machst du das mal. Und hier, und nörgel, und nörgel, und nörgel. Wieso machst du das nicht? Man sagt, ja, stimmt, eigentlich müsste ich das machen. Aber weil du es gerade wieder so schön gesagt hast, mache ich es nicht. Aus Trotz. Total bescheuert. Aber so sind wir. Manchmal, wenn es aus Liebe geschieht, trägt der andere den Müll raus. Und sagt, oh, das war eigentlich meine Aufgabe, ich habe es verpennt. Und er sagt nichts. Keine vorwurfsvolle Haltung, gar nichts. Trägt den Müll raus. Das war eigentlich mein Ding. Kein Vorwurf, nichts. Liebe, die über Fehler hinweg sieht. Das trifft mich. Sagt, nächstes Mal. Das tust du nicht nochmal an. Nächstes Mal bist du rechtzeitig dran, trinkst den Trick, dann trage ich den Müll raus. So. Und ich habe gesehen, meine Frau, mein Mann, wer auch immer, hat mir aus meiner Schwäche, aus meiner Nachlässigkeit keinen Strick gedreht, sondern hat es in Liebe getragen. Und das rührt mich an und gibt Motivation, das nächste Mal anders zu machen. Liebe ist es, die Menschen grundlegend verändert. Nichts anderes. Wenn jemand sagt, ich bin Christ, ich gehe in die Kirche, ich mache hier, ich mache da und das ist doch schon ganz gut, oder Gott? Ich gebe mir Mühe, das steht doch irgendwie da drin. Das ist nicht Wiedergeburt. Der Punkt ist, das Wort Wiedergeburt sagt nun mal, ich mache mich nun mal nicht selber neu. Ich gebiere mich mal wieder. Ja, auch mal eine Zeit, dass ich mal wieder neu werde. Das mache ich jetzt mal. Durch meine Willenskraft. Man wird geboren, genauso wie man getauft wird. Das kann ich nicht selber machen. Ich kann mich nur der Liebe Gottes aussetzen. Und es ist diese Liebe, dass ich auf einmal merke, er liebt mich so, wie ich bin. Trotz meiner verzweifelten Versuche, besser zu werden, trotz meiner Sünden. Ich habe euch letzte Woche, Ostersonntag, erzählt von einer Dänin, einer dänischen Reporterin, Korrespondentin, Charlotte Röhrt. Die Frau, die nicht an Gott glaubte und Jesus traf. In einer Vision, völlig real, er steht in einer Kapelle in Südspanien, auf einmal vor ihr und die Reisegruppe war auch noch da, aber er ist völlig da und sieht sie an. Mit einer Liebe, die durch und durch geht. Und sie von dort an völlig verändert. Und danach eine Sehnsucht hat, wieder Jesus zu treffen. Diesen Blicken ausgesetzt zu sein. Diese Nähe zu haben. Und sie traurig ist, wenn sie das nicht hat. Und sie hat erlebt, er sagte zu ihr, es ist gut, dass es dich gibt. Würdet ihr das von euch sagen? Hey, ist gut, dass es mich gibt, ne? Dann würde ich sagen, geh mal zum Arzt, du bist ein bisschen leicht Narzissmus verdächtigt. Aber Jesus sagt, es ist gut, dass es dich gibt. Und du sagst, hey, mich mit meinen Schwächen, mit meinen Zweifeln, mit meiner Schuld. Und das sagst du so einfach. Und Jesus sagt, ja, es ist gut, dass es dich gibt. Denn ich habe dich erlöst. Ich bin für deine Schuld ans Kreuz gegangen, weil du mir so wichtig bist. Und das ist genau das, was Petrus erlebt hat. Jesus hat er dreimal verraten. Dreimal, das ist so richtig endgültig. Das war nicht so nebenbei, so, oh, ich habe mich versprochen, tut mir leid. Nee, dreimal, ich kenne den nicht. Das war schon bei vollem Bewusstsein. Und als Auferstandener begegnet Jesus Petrus und was wird er sagen? Na, Petrus, habe ich doch gleich gesagt, ne? Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ja, super. Was fragt er ihn? Petrus, hast du mich lieb? Ist da eine Beziehung? Ich gucke nicht darauf, wie viele Fehler du gemacht hast, nicht mal darauf, ob du mich bei vollem Verstand verraten hast, sondern ob du mich eigentlich lieb hast. Ob da hinter all der Angst, die du da hattest und mich verraten hast, ich weiß das doch, aber ob du dich nach mir sehnst, nach meiner Nähe, liebst du mich? Mit anderen Worten, spürst du, dass ich dich liebe? Und Petrus sagt ja. Und er gibt ihm sogar sofort einen Job. Weide meine Lämmer, meine Schafe. Das heißt, du kriegst Verantwortung. Es geht gleich weiter. Dreimal hat er ihn das gefragt. Liebe ist das, was Wiedergeburt ausmacht. Nun gibt es manche Menschen, die kommen zum Glauben, die kommen völlig aus der Dunkelheit, aus Drogen, aus Kriminalität und so weiter. Und auf einmal begegnet ihnen Gott und sie kommen vielleicht an eine Stelle und sagen, Herr, mein ganzes Leben war völlig vergurkt, vergib mir. Und auf einmal strömt diese Liebe, von der Paulus im Römerbrief schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Ein richtiger Strom, das ist nicht einfach nur so ein Tröpfchen hier, ein Dupf oder war glaube ich was oder war da nichts. Das ist ein Strom. Das ist so richtig, wenn es hier mal richtig regnet, du stehst auf der Straße und so viel Wasser fließt dir an den Füßen vorbei, dass du sagst, das nimmt mich gleich mit. Ja, strömt. Das ist bemerkbar. Es gibt manche Menschen, die erleben das in dem Moment, wo sie zu Gott ja sagen. Jesus, sei du der Herr in meinem Leben, vergib mir, ich gebe dir mein Leben. Und auf einmal diese Liebe Gottes spüren und merken, das ist übernatürlich. Das ist der Heilige Geist, der das macht. Und das macht mich komplett neu. Sodass Jesus hinterher sagen kann, an der Liebe werdet ihr erkannt. Dass da eine Beziehung ist, die ich zu euch habe. Und das spiegelt ihr weiter. Hey, merk mal an, du bist verliebt. Du bist verliebt. Egal welches Alter, du bist verliebt. Und wenn ich länger mit dir zusammen bin, dann merke ich auch, in wen du verliebt bist, nämlich in Jesus. Ja, Männer, das geht. Das geht. Dass Jesus einem so viel wert ist. Diese Charlotte Röhrt, die sagt, das ist eine Liebe, die übersteigt alles Menschliche. Das kann man nicht irgendwie sexuell oder so einseitig sehen. Das ist viel, viel mehr. Schwer zu beschreiben. Aber darum geht es Gott, dass wir von dem Strom seiner Liebe erfasst werden. Jetzt sagt jemand, ja, ich habe nun leider nicht so ein Bekehrungserlebnis, wo ich sage, damals war es ziemlich duster bei mir und jetzt auf einmal, bam, hell. Und der Strom der Liebe Gottes hat mich mitgerissen, hat mich getroffen. Sondern sie sagen, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Kinderbibel kann ich schon ziemlich früh. Und alle Geschichten. Bin ich denn auch wiedergeboren? Oder fehlt mir da was? Muss ich vielleicht erstmal auf die schräge Bahn und dann nochmal wieder zurück, damit ich hier auch was erzählen kann? Jetzt weiß ich, Gottes Liebe rettet. Vorher war ich einfach zu behütet, das konnte ich gar nicht erleben. Nein. Auch dann kannst du Gottes Liebe erleben. Vielleicht ganz anders. Aber es kommt darauf an, wie deine Liebe gewachsen ist zu Gott. Spürst du das? Auch wenn du Kindergottesdienst von Anfang an immer da, nie auf der schiefen Bahn und so weiter. Aber du spürst eine Liebe zu Gott, zu Jesus, wo du sagst, der ist mir unendlich wichtig. Und ein Leben ohne ihn wäre absolut nicht denkbar. Dann würde ich mir einen Strick holen und mich erschießen. Macht mein Leben keinen Sinn. Wenn du das spürst, dass dein Leben ohne Jesus keinen Sinn macht. Wenn du spürst, dass du sagst, ich weiß, er liebt mich, obwohl ich Sünder bin, obwohl ich immer wieder Fehler mache. Wenn du das tief in dir spürst, dann ist es egal, ob du vorher aus der Gosse kommst oder in einem christlichen Haus groß geworden bist. Es kommt letztendlich auf die Beziehung an. Und das ist das, was wir erleben dürfen. Das ist das, was Gott uns schenken möchte. Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn du sagst, das hört sich gut an, aber ich glaube, bei mir ist das nicht so. Dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Ganz ehrlich. Lass uns beten. Jesus, ich bitte dich für jeden heute unter uns, dass er deine Liebe spürt. Ich bitte dich, dass wir deine Liebe so spüren, dass wir merken, dass wir komplett allumfassend von dir geliebt sind. Dass du uns annimmst trotz unserer Schuld, dass deine Liebe größer ist. Aber genau das verändert uns ja. Jesus, ich bitte dich, dass du denjenigen jetzt begegnest mit deiner Liebe, die viel tiefer geht. Mit deiner Liebe, die vor Selbstzweifeln und Selbsthass und Selbstablehnung nicht Halt macht, sondern tiefer geht. Ich bitte dich, dass du das verletzte Herz erreichst und heil machst. Heiliger Geist, du kannst das. Und deine Liebe ist ausgegossen in diese Welt. Und Herr, so bitte ich dich, dass diese Liebe jetzt ausfließt in die Kaputten, in die Verlorenen, in die zerschundenen Herzen. Jesus, komm du jetzt zu jedem Einzelnen, der sich danach sehnt, deine Liebe zu erfahren. Und lass ihn das erfahren, dass du unser Arzt bist, dass du uns heil machst. Amen.